Kommen wir zum heutigen Thema. Ihr erinnert euch an das Gespräch, das wir vor einem Monat hatten. Da hatten wir ja angemessen dem November das Thema Tod, Sterben. Und hatten uns insbesondere mit der Frage der Todesfurcht beschäftigt. Wann kommt Angst vor dem Tod auf, wann nicht? Und in dem Zusammenhang ist die Frage aufgetaucht, ja, wie geht man denn mit Menschen um, die sterben? Also das, was man heute Sterbebegleitung nennt. Das soll das Thema heute sein, weil ich das gerne nochmal aufgreife, damit das weiter darstellen möchte. Das Thema Sterbebegleitung ist ja eines, das gesellschaftlich wieder mehr Beachtung findet, zum Glück. Und es geht darum, Menschen zu versorgen, sie zu unterstützen, medizinisch, sozial, wenn sie in ihren letzten Stunden sind. Aber aus spirituellen Gesichtspunkten heraus natürlich geht es auch darum, sie zu begleiten und ihnen zu helfen, möglichst eine bessere, günstige Wiedergeburt zu haben. Und das Thema betrifft natürlich Angehörige, weil wir alle irgendwann in der Situation sind, waren oder sein werden, wo Nahestehende gehen. Das gilt aber auch für spirituelle Begleiter, die das sozusagen professionell machen. Für beide Bereiche ist wichtig, wie man angemessen in diesen Situationen umgeht. Die Aufgaben der Sterbebegleitung aus spiritueller Sicht kann man in etwa in zwei Kategorien fassen. Das eine habe ich schon erwähnt. Das erste ist, darauf zu achten, dass der Sterbeprozess selbst angstfrei, sorgenfrei, möglichst gut verläuft. Und das andere ist, den Betreffenden die Unterstützung zu geben, die eine bessere Fortexistenz, ein besseres Weitergehen ermöglicht. Sterbebegleitung ist in diesem Sinne vom Wort her in der alten buddhistischen Tradition natürlich nicht vorhanden, aber der Sache nach taucht es schon damals auf. Und ich möchte deshalb ein paar Bemerkungen dazu loswerden. Ich werde das nicht umfassend und systematisch tun, sondern ich habe ein paar exemplarische Beispiele rausgeholt, anhand derer man eine ganze Menge doch von Eindrücken und guten Ratschlägen auch haben kann. Ich fange mit einem Ehepaar an. Nakula Pita und Nakula Mata heißen die. Der Name, wie gesagt, von zwei Ehepartnern, die zugleich aber auch ganz intensive buddhistische Praktizierende sind. Und da kam es zur Situation, dass Nakula Pita, der Mann, schwer krank geworden ist und es hatte den Anschein, dass er demnächst stirbt. Und seine Frau Nakula Mata, die Mutter Nakula, hat sich natürlich um ihn gekümmert. Und sie hat gedacht, also wahrscheinlich besteht die Gefahr, dass das ein sorgenvoller Tod wird. Denn der Mann hat sich ja um sie und die Familie gekümmert. Und eines der Hauptprobleme beim Sterben ist ja, wenn nicht jemand völlig egozentriert ist, dass jemand, der auf dem Sterbebett liegt, sich auch überlegt, was passiert denn mit denen, die sozusagen zurückbleiben. Was passiert mit denen, die ich jetzt verlasse. Das ist ein Haupthindernis sozusagen in diesem Kontext. Und das hat Nakula Mata vermutet. Und ihr Dialog, ihr Gespräch mit ihrem Mann bemüht sich darum, dieses aufzulösen, diesen Sorgenkomplex aufzulösen. Und da will ich den Hauptkernsatz euch jetzt schon mal sagen, den sie ein paar Mal formuliert. Sie sagt zu ihrem Mann, möchtest du doch, Hausvater, nicht voller Sorgen dahin scheiden? Qualvoll stirbt man, Hausvater, wenn man voller Sorgen ist. Getadelt hat der Erhabene den sorgenvollen Tod. Jetzt fragt man sich, welche Art von Sorgen kann man sich machen? Das ist das Erste, was einem sicher einfällt. Die materielle Situation. Nicht? Also er hat sich vermutlich gefragt, wenn ich nicht mehr für das Einkommen sorgen kann, was passiert denn da mit meiner Frau? Und alles, was Nakula Mata dann macht, ist, dass sie versucht, wie gesagt, diese Bedenken, diese Kümmernisse aufzulösen. Und das ist an diesem Beispiel. Vielleicht, Hausvater, denkst du, die Hausmutter Nakula Mata wird nach meinem Tod nicht imstande sein, die Kinder zu ernähren und den Haushalt weiterzuführen. Doch das darfst du nicht denken. denn ich verstehe mich darauf, Baumwolle zu spinnen und Wolle zu bearbeiten. Und dadurch bin ich wohl imstande, die Kinder zu ernähren und den Haushalt weiterzuführen. Mögest du daher nicht voller Sorgen dahin schreiten. Qualvoll stirbt man, wenn man voller Sorgen ist. Getadelt hat der Erhabene den sorgenvollen Punkt. Damit hat sie also versucht, diesen ersten wichtigsten Komplex, wie geht es mit meiner sozialen Absicherung weiter, ihn zu nehmen, indem sie ihm sagt, du, ich komme alleine weiter, ich kann das, ich packe das. Und dann setzt sie sich weiter in seine Situation hinein und er versucht zu ergründen, was könnte ihn denn noch bedrücken. Und da fällt ihr ein, na, vielleicht denkst du, wenn du gestorben bist, dass ich mir einen anderen Mann nehme. Keine Sorge, sagt sie. Das ist ein persönliches Interesse, weil, das muss man bei den beiden wissen, die haben eine besondere Geschichte, dass beide sich nämlich versprochen haben, im nächsten Leben wieder zusammen zu sein. Das könnte man ein anderes Mal näher verfolgen, wie das funktioniert. Deshalb hat er natürlich ein bisschen Sorge, wenn ich jetzt weg bin, dann kommt vielleicht ein anderer und dann ist ein bisschen Dinge und nimmt meine Stelle ein. Wie wird es dann mit uns im Versprechen? Und auch da sagt sie, keine Sorge, kommt für mich nicht mehr in Frage. Ja, bin sozusagen über diese Dinge hinweg. So, und dann, ja, was könnte noch sein? Ach ja, sagt er, vielleicht bist du dann nicht mehr geneigt, den Dhamma zu hören oder zu dem Buddha hinzugehen oder zum Sangha hinzugehen. Also das ist jetzt mehr ein spirituelles Interesse, das auftaucht. Nicht erst das Materielle, dann sozusagen das Persönliche, was die Bindungen der beiden angeht und jetzt was die Frau in Bezug auf den Dhamma angeht. Und auch da beruhigt sie ihn und sagt, keine Sorge, ich werde diesen spirituellen Weg weiter verfolgen. Ja, ich werde die Reden, die Dialoge und die Belehrung des Buddha anhören. Ich werde den Dhamma aufnehmen, ich werde mich festigen, ich werde meine Gemütsruhe vertiefen, meine Einsichten vertiefen und und. Und das ist der entscheidende Punkt gewesen offensichtlich, dass Nakula Pitta merkt, okay, da ist alles in trockenen Tüchern. Und was passiert? Er stirbt gar nicht. Von der Welt wird die Gesunden stehen auf. Also eine Sterbebegleitung, die gar nicht notwendig war, weil er das sich nochmal berappelt hat.
Vielleicht war
es sozusagen auch ein Fetzblock, der da gelöst war und Kräfte wiedergekommen sind, weil da irgendwas einfach aufgebrochen ist. Jedenfalls geht Nakula Pitta dann anschließend zu dem Buddha hin und erzählt ihm das. Und der Buddha sagt Folgendes: Heil dir, Hausvater, gut hast du es getroffen, der du in der Hausmutter Nakula Mata eine so fürsorgliche, auf dein Wohl bedachte Ermahnerin und Unterweiserin gefunden hast. Ja. Wenn wir da jetzt ein Fazit ziehen wollen, denke ich, ist das ein Beispiel für eine gelungene Form von potenzieller Sterbebegleitung, weil da drei Punkte wichtig waren. In dieser Situation war das Interesse der Angehörigen das Wohl des Sterbenden, nicht des eigenen. Man hat geguckt, was braucht der, der da jetzt auf dem Sterbebett liegt. Und das Zweite war, dass man eben das gesagt und getan hat, um den Geist des Sterbenden zu beruhigen, um ihn noch zusätzlich nicht aufzuregen, sondern Geist und Herz still zu machen und auch bei klarem Bewusstsein zu haben. Und drittens natürlich, das hängt ganz eng damit zusammen, dass die Achtsamkeit auf den Sterbeprozess gelenkt wird in dem Moment und nicht auf das, was die Hinterbliebenen vielleicht an Problemen und Sorgen haben. Zweiter Punkt oder zweites Beispiel sieht ganz anders aus und doch irgendwo ähnlich. So eine Art Szenenwechsel tauchen auf ein Königsehepaar. Mahasudassana und seine Frau Subhadra heißen die. Wie gesagt, eine ähnliche Situation insofern, dass der Mann auf dem Sterbebett liegt, aber völlig ruhig ist, gar nicht die Gefahr von irgendwelcher Sorge da ist, sondern liegt völlig ruhig da, bereitet sich vor, nur seine Frau will ihn nicht lassen. Ja? Und sie erinnert ihn daran, ja, denk mal dran, was du als König hier für ein tolles Leben hast, ja, was du alles besitzt, deinen Palast, deine Schätze, deine Pferde, deine Wagen, deine Elefanten, deine Frauen. Denk daran, ich bleib doch hier und richte deinen Geist darauf und genieße das Leben noch. Ja, also eine etwas andere Situation. Lest euch das mal vor. Sieh, o König, du hast da 84.000 Städte mit Kusavati als Königsburg. Daran erquicke den Willen, am Leben lass dir gelegen sein. Sieh, du hast 84.000 Paläste und den Dhamma-Palast als Erste. Daran erquicke deinen Willen, am Leben lass dir gelegen sein. Sieh, du hast da 84.000 Erkerhallen und Empfangshallen und Juwelen und jetzt kommt die ganze Latte und immer wieder, daran sollst du Freude haben, nicht? Erquick dich daran, was ist denn jetzt dann mit Sterben? Bleib hier. Sterben ist ja immer Abschied nehmen auch vom Materiellen, einmal von all dem, was um einen herum ist, aber auch was den eigenen Körper angeht, ist ja auch ein Teil der materiellen Welt. Sterben heißt immer Abschied nehmen davon und jemanden in dieser Situation daran sozusagen zu hindern oder ihn darauf zu fixieren, zu sagen, bleib dabei, genieße das, heißt doch, den Tod und das Sterben schwerer zu machen, als er ohnehin ist und heißt vor allen Dingen etwas zu versuchen, was letztlich doch nicht geht, denn am Ende kann man das alles doch nicht behalten, was nicht zu einem gehört, was der äußeren materiellen Welt angehört. Und wichtig ist in diesem Fall, dass Mahasudassana, das ist der Name des Königs, sich davon nicht beeindrucken lässt. Ja? Im Gegenteil, und das ist das Interessante an dieser Episode, er ist es jetzt, der umgekehrt seine Frau belehrt. Ja? Also nicht, was man normalerweise erwartet, dass die Angehörigen den Sterbenden begleiten, sondern umgekehrt, er ist der Starke und er muss seiner Frau sagen, was sie zu machen hat. Ich zitiere das nochmal. Mit solchen Worten gebeten hat jener König, der große Herrliche, zu Subhadra, der Königin, also gesprochen. Lange hindurch bist du mir auf erwünschte, liebreiche, angenehme Art entgegengekommen und nun kommst du mir in der letzten Stunde auf unerwünschte, lieblose, unangenehme Art entgegen. Wie sagst du, König, komme ich dir entgegen? So, König, Königin, komme mir entgegen. Eben alles, was einem lieb und angenehm ist, muss verschieden werden, anders werden. Lass dir, o König, im Sterben nichts am Leben gelegen sein. Schwer stirbt, wer am Leben hängt. Nicht gut geheißen wird der Tod eines solchen. Sieh, o König, du hast da 84.000 Städte als Kusavati, der Königsburg als Erster. Davon, o König, wend ab den Willen, lass dir am Leben nichts gelegen sein. Auf diese Worte ist Subhadra in Wehklagen und Tränen ausgebrochen. Nachdem dann Subhadra ihre Tränen getrocknet hatte, sprach sie also zu jedem König. Eben alles, so König, was einem lieb und angenehm ist, muss verschieden werden, auswerten, muss anders werden. Lass dir, o König, im Sterben nichts am Leben gelegen sein. Schwer stirbt, wer am Leben hängt. Nicht gut geheißen wird der Tod eines solchen. Also da sehen wir, wie die Situation sich gerade umdreht. Hier ist der Versuch gemacht, eigentlich jemanden, der auf die Reise gehen will, an dieser Reise zu halten und zu hindern. Und das Motiv in dem Fall ein egoistisches. Ich möchte, dass mein Mann bleibt. Ich will den einfach nur nicht loslassen. Ich will nicht, dass er geht. Und nochmal das Beispiel, hier kehrt sich auf den Kopf. Der Sterbende sagt der Überlebenden eigentlich, was zu tun ist. Der Kontext in diesem Zusammenhang ist wichtig, weil dieser Mahasudassana kein Alltagsmensch ist. Ich glaube, das merkt man schon ein bisschen aus diesem kurzen Dialog heraus. Es wird gesagt, der Buddha behauptet es selbst, dass er der Bodhisattva ist, also der künftige Buddha als einer der mythischen Könige, längst vergangener Zeiten. Und er ist jemand, der auf einem sehr hohen spirituellen Niveau schon ist. Er hat ein sehr hohes moralisches Niveau. Und vor allen Dingen ist er in Meditation geschult und hat alle Fähigkeiten zur tiefen Meditation. Also er beherrscht die Versenkung, die Jhanas, er beherrscht die Brahma-Viharas, also die Herzensqualitäten von Strahlen der Güte, von Mitfreude, von Erbarmen und von Gleichmut. Ist also jemand, der innerlich schon eine brahmische Qualität hat, also gar nicht mehr am Weltlichen hängt, das Sinnliche völlig überwunden hat und deshalb auch relativ leicht ja, diesen materiellen Körper und all diese materiellen Dinge und Schätze hinter sich lassen kann, weil es innerlich gar nicht mehr sein Thema ist. Es ist jemand, der im Grunde die Sterbebegleitung auch nicht mehr braucht. Er war schon über diese Dinge hinweg, geistig und von seinem Herzen her so gefestigt, dass es für ihn, sagen wir in Anführungsstrichen, eine Formsache war, diesen Körper jetzt noch abzulegen. Und dann heißt es am Schluss dieses kurzen Dialoges, da ist denn jener König bald darauf gestorben. Gleich wie etwa, wenn ein Hausvater oder der Sohn eines Hausvaters, der ein wohlbereitetes Mahl zu sich genommen hat, nach Tische Behagen empfindet. Ebenso hat jener König das Sterbegefühl empfunden. Und nach dem Tode ist jener König auf gute Pferde in heilige Welt emporgelangt. Also in eine brahmische Lebenssituation. Drittes Beispiel geht in eine ähnliche Richtung. Da begegnet uns Dhananjani. Das ist ein Brahmane. Und als Brahmane ist er ja von seiner Geburt, von seiner Herkunft jemand, der aus einer nicht-buddhistischen Tradition stammt. Brahmanismus stammt. Aber er hatte schon früher Kontakt mit dem Buddha und hat auch da Lehren schon gehabt. Und als er nun auf dem Sterbebett liegt, erinnert er sich natürlich dran und ruft nach Sariputta, einem der großen Jünger des Buddha, der ihn auch schon mal belehrt hat. Und Dhananjani wartet jetzt, bis Sariputta kommt. Sariputta befragt ihn dann, wie geht es, was machen die Schmerzen, macht deinen Zustand allgemein, wird das besser oder schlechter? Also das Vorgeplänkel, was so das Körperliche angeht. Und dann will Sariputta herausfinden, wo ist Dhananjani mit seinem Geist, wo ist sein Herz, wo ist er innerlich sozusagen angedockt, ja, spirituell. Und er fragt ihn, ja, was meinst du denn, was ist denn besser, die Hölle oder das Tierreich? Weil ja, klar, lieber Tier sein, als in der Hölle sein. Was ist besser, in der Gespensterwelt wieder zu erscheinen, oder als Tier? Naja, lieber als hungriger Geist ungefähr. Und dann geht es so weiter, ne? Bis zu den Himmelswesen, bis zu den sinnlichen Himmelswesen, fragt er immer, was ist besser? Und Dhananjani hat immer eine Antwort natürlich, weil er eine Vorstellung hat, aus seiner Religion, er ist ja Brahmane, hat er eine Vorstellung, was denn ein spirituelles Ideal ist, was denn nach dem Tod passieren soll. Und dann kommt der entscheidende Satz, wo Sariputta fragt, was ist denn besser, die Himmelswesen, die Macht über die Schöpfungen anderer haben, so eine spezielle Form von Gottheit, oder die Brahma-Welt? Und da antwortet der Meister Sariputta, sagte, die Brahma-Welt. Meister Sariputta sagte, die Brahma-Welt. Da dachte der ehrwürdige Sariputta, diese Brahmanen sind der Brahma-Welt ergeben. Angenommen, ich zeige den Brahmanen den Weg in die Gesellschaft zum Brahma. Jetzt wird der Hintergrund, ja, der spirituelle Hintergrund von Dhananjani deutlich, als er nämlich das Wort Brahma hört. Man muss wissen, dass diese Gottheit Brahma im Brahmanismus, daher der Name, das Ideal war. Das war der höchste Gott, den man kannte. Und dieser höchste Gott war ein Gott jenseits der Sinnenwelt, also jenseits dessen, was wir hier als Welt der Dualität erleben. Brahma war ein Gott mit völlig reinem Herzen, also von einer Herzensqualität, in der nur Güte, Mitempfinden, Freude und Gelassenheit war. Sonst nichts. Das sind die Hauptherzensqualitäten. Und alle Brahmanen wollten nach ihrem Tod sozusagen von Haus aus zu Brahma aufsteigen. Nur das Dumme war, zur damaligen Zeit wusste man auch nicht mehr, wie man es macht. Das ist eine verrückte Situation. Ungefähr so, wie wenn ein christlicher Pfarrer nicht mehr recht erklären kann, wie man hinkommt. Wäre schade. Aber so muss es offensichtlich gewesen sein, dass sich diese Religion in Ritualen verloren hat, aber nicht mehr die inneren Entwicklungsmöglichkeiten kannte, wie man sich so entfaltet, dass man nach dem Tod in der Welt der Brahmas wiedergeboren wird. Und da war es klar, dass für Sariputta jetzt die Möglichkeit bestand und die Notwendigkeit bestand, ihm das zu erklären. Denn in der buddhistischen Tradition sind diese Herzensqualitäten der vier Brahma-Viharas ein Teil der meditativen Übung. Und deshalb sagt der Junge, ich werde dir den Weg zu Brahma zeigen. Den Weg der Nanjana, der zu Brahma führt, den werde ich dir zeigen. Hör es und achte wohl auf meine Reden. Ja, Herr, erwiderte da aufmerksam Dananjani, der Priester, dem ehrwürdigen Sariputta. Der ehrwürdige Sariputta sprach also: Was ist das für ein Weg, der zu Brahma führt? Da strahlt ein Mönch liebevollen Gemütes weilend nach einer Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, ebenso nach oben und nach unten, überall in allem sich wiedererkennend, durchstrahlt er die ganze Welt mit liebevollem Gemüte, mit weitem, tiefem, unbeschränktem, von Grimm und Groll geklärtem. Das ist dann Anjali der Weg, der zu Brahma führt. Weiter sodann erbarmenden Gemütes, freudevollen Gemütes, unbewegten Gemütes, strahlt ein Mönch in eine Richtung, dann nach einer zweiten, dann nach einer dritten, dann nach einer vierten, ebenso nach oben und nach unten und überall in allem sich wiedererkennend durchstrahlt er die ganze Welt. So, das ist sozusagen der Trick oder die Trainingseinheit. Sich innerlich so zu entfalten, also innerlich diese Qualitäten von Liebe, von Erbarmen, von Freude, von Gönnen, von Souveränität zu entwickeln. Denn wenn das in einem gewachsen ist, wenn man sich dahin entfaltet hat, kann gar nichts anderes passieren, als die Tatsache, dort wiedergeboren zu werden, wo man seinem Herzen dahin gehört. Also wenn dieser grobe Körper zerfällt im Tode, wird man dorthin aufsteigen oder absteigen, wie es innerlich in einem aussieht. Und dann an Jani gelingt es, in diesem Kontext schon groß geworden, er hat sich ja davon schon informieren lassen, er wusste das. Aber es ist ihm gelungen, in dieser Sternensituation die besten Möglichkeiten seines Herzens sozusagen zu aktualisieren. Das mit Hilfe von Sariputta in sich aufkommen zu lassen. Und als er dann darauf starb, wurde er da wiedergeboren, wo er von seinem Herzen her schon die ganze Zeit war. Das Witzige dabei ist, dass der Buddha Sariputta dann da ihn dafür getadelt hat. Ja. Er sagte nämlich, es wäre noch mehr zu tun gewesen. Denn auch die Wiedergeburt, die Existenz im brahmischen Himmel, also in brahmischen Bereichen, ist ja auch nur eine Form von Existenz im Vergänglichen, im Wandelbaren. Auch ein Brahma, trotz seiner unendlich hohen, weiten Qualitäten, wird irgendwann wieder den Weg im samsarischen Abstieg vor sich haben und wird wieder absteigen. Also offensichtlich hat der Buddha in Dananjani mehr an Potenzial gesehen als Sariputta. Sariputta dachte nur, das ist ein Brahmane, der will zu Brahma, also zeige ich ihm, wie er hinkommt. Das ist irgendwo naheliegend und trotzdem ein kleines Minus, also ein 2- oder so für diese Aktion, weil da noch mehr war. Kommen wir zu Anathapindika, das ist das vorletzte Beispiel, das ich rausgesucht habe. Anathapindika ist ein Großkaufmann, also ein Mensch, der im Leben steht, wie man so sagt. In Sarvati zu Hause und ein großer Sponsor auch des buddhistischen Ordens Wenn man im Kanon liest, liest man immer wieder, und im Parthes Anatta Pindika passierte das und das und das derjenige. Er hat diesen Part gestiftet. Aber auch er war ein Sterblicher, und irgendwann war es so weit, dass er auf dem Sterbebett lag. Und er war ein lange, tief praktizierender, für ihn war das selbstverständlich, jetzt holst du dir einen Profi, der dir hilft. Und es ist wieder Sariputta, der zu ihm kommt und ihn auch wieder befragt, wie geht es, was machen die Schmerzen, lassen die nach, wird es besser, ja, kommst du zurecht und so weiter. Und dann setzt er den entscheidenden Punkt an. Er gibt Anatta Pindika eine ganz besondere Übung, und die lese ich nochmal vor, weil das eine ganz wichtige Sache ist. Er merkt, Achtung, jetzt ist eine Situation, wo du diese spezielle Übung dem Sterbenden geben musst. Da hast du dich denn also, Anatta Pindiko, also zu üben. Keine Form werde ich anhaben, und keine Form verbunden sein wird mein Bewusstsein. Also hast du dich zu üben. So hast du dich zu üben. Keinem Tone werde ich anhangen, und keinem Tone verbunden sein wird mein Bewusstsein. Keinem riechbaren, keinem schmeckbaren oder tastbaren Gegenstand, keinem Gedanken werde ich anhangen, und keinem riechbaren, schmeckbaren oder tastbaren Gegenstand und keinem Gedanken verbunden sein wird mein Bewusstsein. Das hört sich alles abstrakt an, aber Anatta Pindika kannte das, ja, vom Hörensagen zumindest. Diese Begriffe waren ihm nicht fremd. Was hier passiert, Sariputta zählt auf alle Möglichkeiten des Erlebens. Nicht? Vom Auge her sichtbare Objekte, Sehbewusstsein. Hören, Hörobjekte, Hörbewusstsein. Also alle fünf, alle sechs Sinnen werden genannt, alle Sinnesobjekte, alle Gefühle, die aus diesen Sinneskontakten entstehen, alles, was denkbar ist an möglichen Erfahrungen, wird hier der Reihe nach aufgezählt. Und dann wird immer wieder gesagt, aber hänge deinen Geist nicht daran, ja? Identifiziere dich nicht damit, greife nicht danach, mach das nicht zu ich, mach das nicht zu mein, sondern nimm das einfach nur gegeben als vergängliche, nichtssagende Dinge. Und das Merkwürdige ist, Anatta Pindika, dem brechen die Tränen aus, als er diese Rede gehört hat. Und Sariputta fragt, ja, was ist los? Ja, hast du noch Schmerzen? Nein, das hat mit Schmerzen gar nichts zu tun. Ich bin so berührt, weil ich noch nie eine solch tiefe Belehrung gehört habe. Und dann sagt Sariputta, ja, Laien wird eine solche Belehrung normalerweise auch gar nicht gegeben. Das ist dann jenseits dessen, was ein normaler Mensch schaffen kann. Ja. Die Beispiele vorher kann man eher fassen. Ja. Also Nakula Pitta, Nakula Matta, du mach dir keine Gedanken, ich komme schon zurecht. Das sind Haltungen, die man nachvollziehen kann. Aber das, was hier als Belehrung gegeben wird, alles, was du siehst, hörst, riechst, denkst und so weiter, all das, lass los, ist etwas, was über das Fassungsvermögen eines normalen Menschen hinausgeht. Deshalb diese Belehrung nicht allein. Aber es wird deutlich, dass eben in der Sterbesituation der Geist fähig ist, ganz andere Dinge zu fassen, als das normalerweise. Da ist eine ganz andere Offenheit. Und wenn jemand auch schon in dieser Richtung etwas geschult ist, wenn er schon einen Hintergrund hat, dann besteht die Möglichkeit, ja auch in so einer entscheidenden Situation einen Impuls zu geben, der sonst gar nicht aufkäme. Und die Idee dahinter ist, jetzt, wo die Weichen neu gestellt werden, ja, wo Anatta Pindika in der Situation ist, die ja, Fortexistenz ja nicht gerade auszusuchen, aber trotzdem sich hier zu recken in eine möglichst gute Situation, dass da der Versuch gemacht wird, all das an Schrott einfach beiseite zu lassen, wo normalerweise der Mensch neigt, sich zu identifizieren. Und es wird gesagt, dass Anatta Pindika in dem Tusita-Himmel wiedergeboren wird. Also durchaus noch im Sinnesbereich, im sinnlichen Bereich, aber schon ein ganzes Stück über der menschlichen Ebene. Also hat sich das für ihn gelohnt. So, jetzt komme ich zum Knackpunkt oder zu einer kleinen Herausforderung für unseren Geist, Es ist das Sterben von Dabo Malaputu heißt er. Und das ist ein Sonderfall, wenn man so will. Dabo war zu Lebzeiten schon ein Sonderfall, weil er mit 7 Jahren in den Orden eingetreten ist. Ich hatte ihn schon mal erwähnt in einem anderen Zusammenhang. Und auch mit 7 Jahren schon heilig geworden ist. Und so wie das ein Sonderfall im Leben war, war es auch ein Sonderfall bei seinem Sterben. Und ich möchte das mal vorlesen, die Umstände seines Todes vorlesen. Und ihr werdet merken, dass das nicht wirklich ein gewöhnlicher Tod ist. So habe ich es vernommen. Einstmals weilte der Erhabene bei Rajagaha im Bambuspark am Futterplatz der Eichhörnchen. Da begab sich der ehrwürdige Dabo Malaputo zum Erhabenen, grüßte ihn ehrerbietig und setzte sich seitwärts. Seitwärts sitzend sprach er zu dem Erhabenen also: Zum vollkommenen Erlöschen ist nun die Zeit für mich gekommen, Wohlfinde. Wie ist denn nun, als die rechte Zeit erscheint, Dabo? Da erhob sich der ehrwürdige Dabo, erhob sich von seinem Sitz, entbot dem Erhabenen seinen Gruß und fuhr den Erhabenen nach rechts umrundend zum Himmel auf und mit gekreuzten Beinen im freien Himmelsraum sitzend ging er in die Feuergrundart ein, erhob sich über sie und erlosch vollkommen. Als der ehrwürdige Dabo Malaputo zum Himmel aufgefahren und mit gekreuzten Beinen im freien Himmelsraum sitzend in die Feuergrundart eingegangen war, sich über sie erhoben hatte und vollkommen erloschen war, dabei sein Leib vollkommen verglüht und verbrannt und weder Asche noch ein Stäubchen Ruß waren festzustellen. Wie will man flüssige Butter oder Lampenöl nach dem Verbrennen und Verglühen, wie dabei weder Asche noch Ruß festzustellen ist, so war, als der ehrwürdige Dabo Malaputo zum Himmel aufgefahren und mit gekreuzten Beinen im freien Himmelsraum sitzend in die Feuergrundart eingegangen war, sich über sie erhoben hatte und vollkommen erloschen war, der Leib vollkommen verglüht und verbrannt und weder Asche noch ein Stäubchen Ruß waren festzustellen. Und aus diesem Anlass tat der Erhabene folgenden Ausspruch: Zerfallender Leib, Wahrnehmung getilgt, auch alle Gefühle ganz ausgeglüht, zur Ruhe ist jede Gestaltung gekommen. Bewusstseinssuchlauf für immer am Ziel. Soweit. Ich sagte, das ist eine Herausforderung, ja, in jeder Hinsicht. Erstmal sprachlich, vielleicht habt ihr gar nicht richtig alles mitgekriegt, was da steht, aber es ist vor allen Dingen eine Herausforderung für unseren Intellekt, das einigermaßen nachzufühlen und zu verstehen. Ich will mal versuchen, wenigstens ein paar Bemerkungen zum Verständnis zu machen. Alles andere machen wir nachher. Zunächst ist mal festzustellen, dass das Gespräch zwischen dem Verstorbenen, Dabo, und dem Buddha eigentlich sehr kurz ist, ja, sehr nüchtern. Er kommt dahin nach dem Buddha und sagt, also Buddha, damit du es weißt, ich sterbe jetzt. Und der Buddha sagt ihm, kann, ist in Ordnung. Okay, ist recht ungefähr, dann ist erledigt. Nein. Dabei muss man allerdings die Besonderheit dieser Situation verstehen, wirklich eine Besonderheit der Situation. Einmal, das ist der Normalfall noch, die Körperlichkeit ist da, wo jetzt zu Ende geht. Seine Lebenskraft ist vorbei, ist sozusagen zu Ende, dieser Körper zerfällt. Aber Dabo ist kein normaler Mensch, Dabo ist ein Heiliger, ist ein Arhat. Und das bedeutet zunächst einmal, dass er keinerlei Identifikation mehr hat mit seinem Körper. Er hat keinerlei Identifikation mehr zu allen 5 Daseinsfaktoren. Also weder seine Leiblichkeit, noch seine Gefühle, noch seine Wahrnehmung, noch sein Denken und Wollen, noch das ganze Getriebe seiner Person ist etwas, wozu er sagen würde, ich oder mein. Und das ist alles durchschaut. Das ist alles nicht mehr etwas, womit er sich identifiziert. Im Gegenteil, das erscheint ihm so als der letzte Rest von früheren Wahnvorstellungen von Ich und Welt. Und darum, das ist ein anderer wichtiger Punkt, ist, wenn ihr so wollt, ein Arahat mit Zusatzqualifikation. Ja, er ist nämlich jemand, der die Idi hat, der die magischen Fähigkeiten verfügt, der also in der Lage ist, das, was uns als Materie erscheint, ja, ganz anders zu behandeln und damit ganz anders umzugehen, als wir das normalerweise könnten. Dabo ist insbesondere ein Spezialist für das, was wir Energie nennen, also das Feuerelement. Hier ist es Feuergrundart genannt. Er hat das sozusagen im Griff. Und aus seinem Leben, vielleicht erinnert ihr euch noch, gibt es ja die unglaublichsten Geschichten. Dabo war lange im Orden der Platzanweiser. Also wenn abends von ferne noch Mönche kamen, die im Kloster übernachten wollten, dann hat er ihnen gezeigt, das ist euer Platz, das ist euer Platz. Und damals war das mit elektrischem Licht ja noch ein bisschen schwieriger als heute, das heißt, es gab keins. Und Dabo als ein Heiliger, der über die magischen Fähigkeiten verfügte, der musste nur seinen Finger hochhalten und ihn zum Glühen bringen. Und schon konnte er mit seiner Hand den Weg zeigen. Ihr lacht, es kommt uns komisch vor, ja, weil in den Texten steht das, wie ganz selbstverständlich steht es da, dass das so war. Und genauso selbstverständlich, das muss man sich wirklich vor Augen führen, mit welcher Selbstverständlichkeit da über diese Dinge geredet wird. Ne? Also nicht, Achtung, jetzt kommt eine Sensation hier, sondern Dabo ist gestorben und Dabo hat so und so gemacht. Und eine weitere Besonderheit ist die, dass Dabo aus seiner Situation, dass er jahrelang immer in einer dienenden Funktion war und ein ganz bescheidener Kerl war, immer für andere da war, aber nicht für sich brauchte, hat er sich natürlich gedacht, warum soll ich anderen noch Mühe machen mit meinem Körper, wenn ich sterbe? Den entsorgst du gleich am besten selbst. Und dann hat keiner damit noch Stress. Und da er über diese Fähigkeiten der Magie verfügte, sagt, das Einfachste ist, man bringt den ganzen Zustand des groben Körperlichen erstmals in die Form von Energie, ja, von Feuerenergie, von Lichtenergie, und dann löst man das auf und dann ist die Sache erledigt. Ja. Und das Letzte, was vielleicht bemerkenswert ist, kurz das Gespräch zwischen Buddha und Dabo war. Jetzt gar nicht, ach du Armer, ich musste schon gehen, bleib doch noch ein bisschen und so weiter. Also, okay, ja, das ist so, dann ist das so. Ja? Und der Hintergrund ist, dass Dabo Malaputta natürlich lebenslang, er ist ja mit 7 schon heilig geworden, lebenslang immer wusste, alles was entsteht, vergeht. Auch dieser Körper vergeht. Und jetzt war es soweit, deshalb hat er auch da kein Aufhebens gemacht. Das ist so. Und der Buddha hat auch kein Aufhebens gemacht. Das ist so. Ja, was kommt, geht wieder. Was zusammengesetzt ist, zerfällt wieder. Und der Erwachte wusste ja, bei mir ist das auch so. Demnächst werde ich auch so verschwinden. Nicht so spektakulär. Ja, das Buddha war konventioneller an dem Punkt. Es hat aber andere Hintergründe, aber dabei sagt, okay, dann mache ich das, wie ich es am besten kann, löse mich quasi in Luft auf. Nein, ja, gar nichts auf. Ja? Weil Materie ist ja auch letztlich nicht wirklich etwas Vorhandenes. Materie ist ein Gespinst geistiger Kräfte und diese Gespinste kann man wieder auflösen und das ist ökologisch gesehen also eine wunderbar und moderne Art. Fazit, was Sterbebegleitung angeht, haben wir hier ein anderes Extrem. Sterbebegleitung ist überhaupt nicht nötig. Ja? Dabo ist in seinem Leben souverän umgegangen mit allen Dingen und ist souverän mit seinem Sterben umgegangen und brauchte eigentlich nur, ja, sozusagen den Abschied von seinem Lehrer, dem er damit auch nochmal seinen Dank ausgedrückt hat, denn ohne den Buddha wäre Dabo nicht in diese Lage. So, das zur Erheiterung am Schluss oder aber auch zum tiefen Nachdenken am Schluss. Es waren ein paar Beispiele, die Sterbebegleitung. in den alten Texten auftaucht, wie das Thema da behandelt ist. Und ich nehme an, ihr habt Fragen oder Bemerkungen dazu. Jedenfalls würde ich mich freuen, wenn wir jetzt noch ein bisschen zu sprechen kommen. Aber ihr könnt erst dreimal tief atmen. Ja.